Talk mit Tees.
Mit dem Bestseller-Autor Alexander Oetker. Sein zweiter Roman mit Kommissar Luc Verlin heißt Château Mort. Frankreich ist sein Land. Dort war er auch 4 Jahre Korrespondent für RTL und NTV. Hallo nach Berlin.
Guten Morgen in den Süden, in den Südwesten.
Ja. Also wir könnten das Ganze jetzt auch auf Französisch machen, wenn mein Französisch gut genug wäre. Was es nicht ist. Also wir müssen es auf Deutsch machen. Oder auf Berlinerisch, das geht ja auch. Ne?
Wir können auch Berlinern, aber findet immer so schade, wenn Sie da unten, Sie haben es ja so nah nach Frankreich. Sie müssen ja nur mal 20 Minuten, dann sind Sie drüben hier in Berlin. Wir haben nur Polen. Ja? Also
auch
wenn man so nah in Frankreich wohnt, dann kann man doch wunderbar Französisch parlieren.
Und die Deutschen und die Polen können nicht miteinander besonders gut. Das kam erst diese Woche in einer Umfrage raus. Haben mitbekommen? Die Umfrage?
Nee, nicht mitbekommen.
56% der Polen finden die Deutschen nicht sympathisch, können mit denen nichts anfangen. Und andersrum ist es noch schlimmer. 29% der Deutschen nur können was mit den Polen anfangen und finden die irgendwie sympathisch, interessieren sich für die Polen.
Das ist aber, glaube ich, das klassische, kenne ich nicht, mag ich nicht, oder?
Genau so ist
es. Rüber, also ich fahre da manchmal rüber und lerne dann, wie freundlich, wie gastfreundlich, wie toll die sind. Aber es ist eben dieses klassische, es ist so weit weg, also sagt es mir
ja nichts. Aber das sagt die Umfrage auch, dass natürlich, wenn die Menschen da auch wirklich mal hinfahren und jemanden kennenlernen, dass dann natürlich die Werte viel besser werden und zwar rapide.
Sie wollen mir jetzt einreden, dass ich Polen-Krimis schreiben soll demnächst?
Wenn da eine Lücke für ist, wenn es da einen Markt für gibt.
Dieser Krimi-Markt, der ist ganz verrückt. Es gibt, glaube ich, alles jetzt. Ja.
Denn witzigerweise, für französische Kriminalromane oder Romane, die in Frankreich spielen, war der Markt doch eigentlich, bevor sie ihren ersten geschrieben haben, auch schon eigentlich ganz gut gesättigt, ne?
Ja, es ist ein ganz verrückter Markt und ich glaube, daran merkt man auch, wie wichtig den Deutschen Frankreich ist. Man schaut manchmal so ein bisschen merkwürdig auf die Franzosen. Auf der anderen Seite will man aber auch sein wie sie. Man will genau das. Man will in der Mittagspause eben dann doch mit einem guten Glas Weißwein auf einer Pariser Prachtstraße sitzen und das alles so ein bisschen leichter nehmen, das Leben. Und ich glaube, das spiegelt sich in all diesen Krimis wieder, in diesen Romanen, die sich ja mittlerweile durchs ganze Land ziehen. Weil ich glaube, jeder in den alten Bundesländern war da mal in der Jugend, hat da gezeltet oder ist da mit dem Bulli surfen gefahren und so. Deswegen hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Das erzählen mir die Leute dann immer auf den Lesungen.
Also Sie meinen, da ist schon noch Platz für jede Region eigentlich. Könnte ein Roman spielen. Aber ist denn der Roman so viel anders, egal ob er nun in der Champagne spielt oder in Aquitaine?
Ja, weil die regionalen Besonderheiten in diesem großen Land, was ja quasi aus so vielen einzelnen Ländern wieder besteht. Also ich glaube, wenn Sie dem Provenzalen erzählen, dass der genauso ist wie ein Mensch aus Aquitanien, dann gibt es erstmal auf die Neun. Die sind schon sehr unterschiedlich und die Produkte sind so unterschiedlich und die Attitude ist so ein furchtbares Wort, aber ja, es ist wirklich ein ganz anderes Leben. Ne? Die Provenzalen sind so ein bisschen rotzig und die Menschen in Aquitanien sind so, ja, die sind einfach irgendwie Lebenskünstler in dieser so schon wieder sehr unterschiedlichen Region. Sie haben die Strände, sie haben diese Weinberge, sie haben Top-Meeresfrüchte und sie haben einfach dann trotzdem auch eine starke Wirtschaft. Also es ist einfach eine sehr spezielle, wunderschöne Region und ja, die brauchte ein Buch.
Moment, und die Provenzalen, die sind rotzig tatsächlich? Woran merkt man das?
Also ich finde, man merkt schon an der Sprache. Es ist ja so ein gewischtes, schnelles, so ein bisschen spitzes Französisch. Und die sind ja vielleicht auch zusammen mit den Menschen, die dann so an der Côte d'Azur leben. Also es ist da halt einfach im Sommer so unglaublich, unglaublich voll und sehr touristisch und so. Und da muss man schon wirklich sehr viel geben, dass die einen ins Herz schließen. Und in Aquitanien fängt es gerade an, noch touristischer zu werden, aber die Menschen sind irgendwie schon noch, ja, noch ein bisschen entspannter.
Mhm. Also auf die Provenzalen bin ich ja jetzt neugierig. Also da hätte ich ja, die erscheinen mir ja noch ein bisschen schräger zu sein und noch ein bisschen kauziger und eigentlich perfekt, um Figuren für einen Roman zu gestalten auch. Ne?
Ja, aber da gibt's, der Markt ist durchaus, also der Markt ist wirklich abgegrast.
Okay, der ist abgegrast.
Und mir liegt dieses, ne, also sie haben halt diese breiten Sandstrände rund um Bordeaux und sie haben halt wirklich, also das werden Ihnen ja alle Weinkenner auch sagen, sie haben halt wirklich die besten Rotweine der Welt da und da gibt's einfach so viele Geschichten zu erzählen, wie eben in Château Mort, wo wir wo ich ja über diesen Marathon schreiben durfte, den es da gibt, über den kuriosesten Marathon der Welt. Wir kommen gleich zu. Ja, ja, nee, klar, aber man kann ja auch, ne, also niemand in Deutschland kannte, glaube ich, die Stieß vor diesem wunderbaren Film, der uns alle ja so erheitert hat.
Und ist der so wunderbar, der Film? Ist der wirklich so?
Haben Sie den nicht geguckt?
Nein, ich habe, glaube ich, mal den Anfang probiert, aber mir ist das so auf die Nerven gegangen, dieser Sprachfehler.
Wirklich?
Ich habe das nicht durchhalten können.
Ah, der Sprachfehler.
Ja.
Ja, aber man lernt da, dass man Komödien machen kann, ohne jemanden zu verletzen. Ich glaube, diese Komödie, da ist man rausgegangen und hatte so ein ganz warmes Gefühl, wie auch ziemlich beste Freunde, wo einfach... Ja, wo man in diesen Zeiten, die jetzt ja nicht einfach sind und wo wir alle eh so ein bisschen zynisch dahin, gerade wir Journalisten so zynisch sind oft. Und das waren so zwei Komödien, wo ich hinterher so ein ganz warmes Gefühl im Bauch hatte und dachte, wow, man kann einfach Leute belustigen und unterhalten und trotzdem tut es niemandem weh.
Château Mort, so heißt also dieser zweite Fall von Ihrem Kommissar, Luc Verlin. Zunächst mal, wie sind Sie eigentlich an den Luc damals beim ersten Roman rangegangen? Man überlegt ja, wie staffiere ich meinen Kommissar aus? Was gebe ich dem Besonderes? Hat er vielleicht auch, wie es ja in der Wirtschaft heißt, einen unique selling point, wo man auch wirklich nur ihn erkennt, etwas ganz Markantes. Wie sind Sie dran gegangen, ganz am Anfang?
Ja, ich bin rangegangen, also erstmal muss man ja sagen, also ich war Frankreich-Korrespondent und habe dann immer, also wollte immer schreiben, habe als Kind Kurzgeschichten geschrieben und dachte halt irgendwann schreibst du mal ein Buch, ein Krimi, einen Roman und habe aber immer so diesen Selbstkomplex gehabt, naja, vielleicht ist es nicht gut genug, vielleicht, ne? Also jeder will ja irgendwie schreiben und ganz viele Leute machen es und wenn man es dann liest, dann ist es so mittel manchmal und manchmal ist es ganz toll und so, deswegen kommen ja dann auch immer diese kuriosen Ablehnungsschreiben, Joanne K. Rowling, die irgendwie von 100 Verlagen abgelehnt wurde, bis dann jemand dieses Talent erkannt hat. Ja, und da habe ich halt immer drüber nachgedacht, wie lege ich jetzt diesen Kommissar an und ja, habe halt selber viel Krimis gelesen und habe immer die Skandinavier gelesen, die so, ja, die waren mir alle zu sehr am Leben gescheitert. Also viermal geschieden, fünfmal Alkoholiker, sechsmal zwangsversetzt, weil man irgendjemand noch über den Haufen geschossen hat. Und ich dachte, ich will einen Kommissar schreiben, der einfach wirklich durch und durch Franzose ist, der das Leben liebt, der durchaus erfolgreich ist und der sich da eben so ein bisschen abhebt aus dieser düsteren, depressiven Stimmung dieser gescheiterten Kommissare. Und so habe ich dann eben Luc angelegt als Single-Mann, der durchaus den Frauen nicht abgeneigt ist und der gern mal ein Gläschen Wein oder zwei oder acht trinkt. Und und so kam dann eben dieser Mann zustande, der das Savoir-Vivre liebt, weil ich wollte eben auch einen französischen Kommissar schaffen, der den deutschen wieder Lust auf Frankreich macht, weil die letzten Jahre für Frankreich nicht so leicht waren. Darüber musste ich jeweils berichten, wenn es Terroranschläge gab oder die Finanzkrise. Und deswegen wollte ich eigentlich einen leichten, schönen Krimi machen, der die Tragik ein bisschen außen vor lässt.
Also eins finde ich ja total unrealistisch bei diesem Kommissar. Der fährt ja auch gern mal zu schnell, ne? Aber in Frankreich, da traut sich doch keiner zu schnell zu fahren.
Naja, aber eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also er fährt zu schnell und beim ersten Buch trank er auch noch am Steuer manchmal. Also er trank dann, bevor er Auto fuhr. Und das haben wirklich Leser stark moniert. In Internetforen ging es da heiß her. Jetzt nimmt das Taxi im zweiten Buch. So viel kann ich schon verraten.
Sind Sie mal zu schnell gefahren in Frankreich?
In Frankreich? Ja, es ist ja...
Also Sie waren vier Jahre dort Korrespondent alleine in Paris und haben das ganze Land natürlich jahrelang bereist.
Also das Gute in Frankreich ist, man fährt ja wirklich fast nur Zug. Ich weiß noch, wie wir hier als Journalisten an der Strecke standen, als Angela Merkel die Strecke Berlin-München einweihte. 600 Kilometer in 4 Stunden. Paris-Bordeaux ist genauso lang, da geht's in 2 Stunden 4 Minuten. Also ich weiß nicht, warum wir klatschen, aber wir haben geklatscht. Also die Franzosen können manches schwierig, aber Zug fahren können sie. Deswegen muss man eigentlich nicht Auto fahren im Land. Aber ich bin zu schnell gefahren, des Öfteren schon. Da stehen die dann ja hinter so Brücken mit Motorrädern und die jagen einem dann hinterher. Und es ist ganz perfide auf der Autobahn Paris-Metz, da gibt es nur eine Mautstation, nämlich am Ende. Und da stehen sie dann hinter der Mautstation und gucken dein Ticket an und sagen dann, aha, sie sind also eingefahren um 12.30 Uhr und rausgefahren um 15.30 Uhr. Jetzt rechnen wir mal die Zeit hoch und dann rechnen wir ihre Geschwindigkeit aus. Und dann wird's richtig teuer. Deswegen fahre ich mal vorher nochmal an die Raststätte.
Aber wie fies ist das denn? Und natürlich,
fies, oder?
Aber auch clever natürlich von den anderen.
Und man muss einfach nutzen, dafür hat man ja die Maut, nicht? Also kann man es schon warm anziehen, wenn es dann bei uns kommt.
Das ist aber witzigerweise nicht europäisch geregelt, ne? Wie viel wir an Bußgeld zahlen müssen, wenn wir zu schnell fahren. Da sind die Franzosen wie auch die Schweizer noch weit über uns. Das sind ja richtig Riesensummen, ne?
Die Schweizer sind. Also Frankreich geht es noch im Vergleich zu den Schweizern. Ich bin doch in der Schweiz mal innerorts 15 zu schnell gefahren und habe 400, naja, also es war wirklich eine unsägliche Summe, aber funktioniert. Fährt niemand zu schnell, weniger Verkehrstote, also kann man machen.
Gut, Sie hätten nicht zahlen müssen, wenn Sie ins Gefängnis gegangen wären in der Schweiz. Ne?
Und die Zellen sollen ja schöner sein als Berliner Wohnungen.
Jetzt mal ohne Witz. Haben die Schweizer schöne
mein
Zellen?
Mein bester Freund ist Schweizer und der sagt immer die Gefängniszellen. Also keine Ahnung. Also sein Vater war Richter, glaube ich. Er weiß schon, wie die Gefängniszellen aussehen. Ich glaube, das geht da schon luxuriös zu. Hat Jan Ullrich, ist der eingezogen?
Die Tour de Suisse, da ist er, glaube ich, mal zu schnell gefahren worden. Da ist er auf der Strecke, glaube ich, mal geblitzt worden. Ach nee, das war das Zielfoto. Der Roman, der neue, Château Mort, beginnt mit einem unglaublich kuriosen Marathon. Was ist das für ein Marathon? Und den gibt es tatsächlich in echt?
Ja, wenn man so als Korrespondent in Paris sitzt, ich sage immer, Paris ist ja im August sehr schön und von September bis Juli ist unerträglich, weil es so voll ist und so laut und so hektisch und so teuer. Deswegen sitzt man dann da als Korrespondent und lässt sich immer die Regionalzeitungen kommen. Natürlich nicht hier aus Nordfrankreich, sondern aus den Regionen im Süden, wo es schön warm ist, damit man dann eben in den erwähnten TGV steigen kann und in den Süden fahren. Das haben wir sehr oft gemacht und irgendwann las ich eben von diesem Marathon und dachte, das kann doch nicht sein. So, und dann fuhren wir also dahin und in der Tat 8000 Läufer, auch immer sehr, sehr viele deutsche Läufer am 1. September-Wochenende, wo es noch richtig warm ist im Medoc, weil da der Rotwein ja dann nochmal die letzte Sonne kriegt. Und diese 8000 Läufer, davon sind 20 nicht verkleidet, das sind die, die gewinnen wollen und die anderen 7900 und, oh Gott, ich bin Journalist, Mathe ist wirklich schwierig. Naja, die anderen jedenfalls, die sind alle verkleidet, wirklich mit wildesten Kostümen. Da gibt es einen, der mit so einem Pappmaché-Eiffelturm aus 3 Metern Höhe, da eben, den er sich auf den Rücken schnallt, oder manche gehen als Asterix und Obelix und die laufen wirklich diese 42,195 Kilometer in Kostümen. Verrückt genug, aber jetzt kommt's. Dann gibt's noch in den Gärten der schönsten Chateaus an 20 Probierstationen Rotwein zu trinken. Für die Läufer während des Laufes aus wunderbaren Kristallgläsern richtig tolle Grand Crus.
Also sind die dann auf den letzten 10 Kilometern betrunken?
Also wir sind da mit dem Kamerateam auf dem Motorrad mitgefahren und haben dann irgendwann angehalten und mit dem Streckenarzt gesprochen und gesagt, wir sind der Deutsche, okay, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen locker machen, aber hier kann doch eigentlich niemand ankommen. Und dann sagte der, ah, Monsieur Edgar, es ist ein bisschen wie bei Ihnen, wenn der Tag nicht so gut läuft und Sie gießen am Abend ein kleines bisschen Rotwein obendrauf, dann ist schon alles viel, viel besser. Und genauso ist es also während des Laufes, ich habe es noch im Ohr, wie er sagte, ça relaxe. Also es relaxiert die Muskeln, es lockert sie auf und die Gelenke und es macht ja natürlich auch was mit der Psyche. Also sie laufen und laufen und dann sind sie ein bisschen erschöpft und dann ein kleiner Schluck Rotwein. Also die besaufen sich natürlich nicht, ne? Die trinken den wirklich in Maßen und sofort schlägt sich da was um und man hat sofort wieder Motivation. Also ich würde sagen, man kommt da nicht in Bestzeiten an, aber es ist sicher der Marathon, wo die Läufer am bestgelaunten ankommen auf der Welt.
Es geht natürlich auch um die dunkle Seite der Weinindustrie dort in Frankreich. Wie sieht die aus? Was ist besonders prägnant für diese dunkle, die Schattenseite des Weins?
Ja, es ist wie überall auf der Welt, hat die Globalisierung da auch voll zugeschlagen natürlich. Es gibt die kleinen Winzer, die 20 Euro vielleicht für einen Cru Bourgeois nehmen pro Flasche. Das ist jetzt für uns, wenn wir im Supermarkt stehen, auch schon viel Geld. Aber in dieser Médoc-Region oder in Saint-Emilion rund um Bordeaux, da sind das jetzt keine Preise. Dann gibt es eben die großen Schlösser, wo es dann so bei 500 Euro losgeht pro Flasche, die mit den großen Jahrgängen. Mhm. Und die Kleinen müssen eben gegen die Großen bestehen. Die Großen werden immer größer, immer reicher. Es gibt den Trend des Luxuskaufhäuser, Louis Vuitton zum Beispiel, sich große Chateaus unter den Nagel reißen, um damit den Gewinn zu maximieren. Und ja, diese großen Häuser, die haben halt einfach eine unglaubliche Marktmacht. Die haben natürlich auch, die Weine werden gesammelt und da spielt dann Geld wirklich keine Rolle, gerade bei den chinesischen Käufern, bei den Japanern, die da einfach Unsummen ausgeben. Und ja, dieser Zwiespalt ist es, der die Geschichte so spannend macht und der eben auch diese dunklen Seiten zum Vorschein bringt, weil am Ende geht es ja immer um Geld und ja, um Liebe sicher auch.
Natürlich. Ich habe neulich einen ganz zauberhaften Artikel gelesen, wofür Freunde sich gemeinsam einen ganz teuren Wein geleistet haben. Ich glaube, über 2500 Euro oder so hat er gekostet. Und dann schildern sie natürlich, wie sie abends erstmal was zu essen machen und dann sitzen sie zu viert drumherum und sie haben so ein bisschen das Gefühl, sie würden eine Bombe entschärfen, weil man bloß beim Kork entkorken natürlich aufpassen muss, dass kein Korken reinfällt in den 2500 Euro Wein. Und dann bröckelt er so ein kleines bisschen ab. wahnsinnig spannend. Wie teuer war Ihr teuerster Wein, den Sie probiert haben?
Ich weiß nicht, was er gekostet hat, und man fragt auch nicht, wenn man eingeladen wird. Ich habe in der Tat vor ein paar Monaten einen 82er Chateau Margaux trinken.
Ihr Geburtsjahrgang?
Dürfen, mein Geburtsjahrgang, ja. Und einer der besten Jahrgänge, einer der drei großen Jahrgänge im letzten Jahrhundert. Ja. Das war einfach schon unglaublich, und am Ende, also ich habe nicht nach dem Preis gefragt, aber ich glaube, das ist es auch nicht, was es ausmacht. Am Ende finde ich so faszinierend, ob da jetzt Margaux draufsteht oder nicht. Diese Trauben reiften, als ich geboren wurde, und das finde ich halt bei Wein immer so faszinierend. Das war alles schon da. Es gab die Blüte, und dann gibt es diese Frucht, und dann kommt die in Fässer, und dann kommt die in Flaschen, und die können Sie jetzt 2018, jetzt bin ich 36, nach 36 Jahren aufmachen und trinken, und es ist wie eine Explosion. Also es ist einfach wirklich, und welches andere Produkt kann sowas noch? Bücher, Wein, fertig.
Ja, Sie nehmen ja alles mit im Leben, ne? Alles, was schön ist. Und das ist doch, naja, Bücher,
Wein. Wenn Sie das sagen.
Bücher, Wein, Frauen, Weißbrot.
Oh, ja.
Habe ich auch mal eine Diskussion. Also, wir waren mal im Frankreich-Urlaub, und dann sagte jemand aus der Reisegruppe, sagte nur, keiner macht so ein Weißbrot wie die Franzosen. Und da habe ich aber protestiert und habe gesagt, entschuldige bitte, dieses Weißbrot ist nicht besser als unser Weißbrot. Im Gegenteil. So, Herr Frankreich-Korrespondent von damals, was sagen Sie jetzt?
Ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, wenn Sie so eine schöne Scheibe, also ja, keine Ahnung, wie in Baden-Baden, Ihre Stammbäckerei, wenn die, also dann schicken Sie mir mal eins, ja, wenn es am nächsten Tag, Baguette, französisches Baguette, na gut, sollte man auch mal am selben Tag. Also in Paris werden ja immer die besten Bäckereien und das beste Baguette Paris ausgezeichnet und so, und dann geht es da um die Kruste und um die Fluffigkeit innen und um die Mehlbestäubung, und man muss ja auch immer das Tradit kaufen in Paris, nicht das Flüte, dieses klassische labbrige Baguette, sondern Sie müssen das Tradit kaufen, das Tradition, das Altgebackene, das so ein bisschen krosser ist und sich so richtig bricht. Kostet 30 Cent mehr, glaube ich, und ist einfach wirklich, ja, also das gibt es nicht in Berlin. Also klar, hier gibt es jetzt mittlerweile so viele Franzosen, also man fühlt sich manchmal auf dem Spielplatz, fühlt man sich, als wäre man in Paris, aber baguettemäßig klappt es noch nicht so gut. Aber nee, also ich würde, wenn Sie mich jetzt, wenn ich meinen Lebensort nach Weißbrot aussuchen dürfte, dann würde ich dann doch eher in Frankreich wohnen, ehrlich gesagt.
Warum ist das Tradit 30 Cent teurer? Weil es einfach länger gebacken wird?
Weil es mehr Leute nehmen, glaube ich. Also, die halt wissen, wie sie. Ich weiß gar nicht, ob Baguette noch subventioniert wird. Baguette wurde ja ewig in Frankreich subventioniert, der Preis.
Ja.
Bin ich nicht sicher, ob die das jetzt irgendwann mit irgendeiner Sparmaßnahme mal gestrichen haben. Mhm. Nee, es ist einfach, ja, es wird ein bisschen länger gebacken wahrscheinlich und ist aber nicht mal größer als eine Flüte. Ist, glaube ich, kleiner.
Mhm.
Aber einfach unglaublich lecker. Salzige Butter drauf und fertig. Mehr braucht man nicht.
Es ist ein Land, das Sie schon als Kind fasziniert hat, dieses Frankreich. Ne?
Ja.
Damals aus Berlin rübergefahren, da nach Frankreich?
Rübergemacht? Sie versuchen das so schön. Sie versuchen das so schön.
Das sind ja ewige
Autofahrten. Da hauen mir die Schwaben und die Baden, die Badenser um die Ohren. Nee. So,
ja, das war ewige Autofahrten.
Das waren ewige Autofahrten, das ist in der Tat so. Also Sie brauchen vielleicht... In die Bretagne brauchen Sie so 8 Stunden und wir, ich glaube, die erste Fahrt haben wir noch mit dem Trabi gemacht.
Nein!
Ja, oder war das nur Holland? Das überlege ich gerade, vielleicht fällt es mir noch auf. Aber ja, also mit dem Trabi, und dann haben natürlich alle gehupt und das war der Wahnsinn. Aber dann immer später mit dem Ford Fiesta und dem Golden Retriever auf dem Rücksitz neben mir. Können Sie sich vorstellen, wie da das Platzverhältnis aussah?
Ja, also sehr.
Er hat gewonnen. Und das waren dann 2 Tage. Wir haben immer irgendwo an der Mosel Rast gemacht und Schnitzel gegessen und Schwarzbrot gegessen. Zum letzten Mal dann, weil dann konnte man ja in Frankreich dann nur noch 3 Wochen Weißbrot essen.
Ja,
da war man 2 Tage unterwegs und es war eben immer ein Faszinosum. Und ich saß dann da immer im Auto und dachte wirklich als Kind dann schon, in dieser Vorstellung, irgendwann willst du da arbeiten und leben und vielleicht, wenn es geht, doch bitte als Fernsehjournalist. Ich kannte den Wickert aus dem Fernsehen und den Engelkes und habe wirklich, ja, habe halt einfach die bewundert und dachte, vielleicht gibt es diesen Traum irgendwann, und dann war er da. Und das ist wirklich, ja, ein Tag, den ich nicht vergessen werde, als dann dieser Anruf kam und die Frage war, möchtest du nach Paris?
Ach, in Wirklichkeit standen sie doch irgendwo am Zaun und haben gerüttelt und haben gesagt, ich will nach Paris. So war es doch in Wirklichkeit,
am
oder?
Am Grenzzaun. Nee, es war wirklich, ich hatte das irgendwann mal gesagt, dass ich da gerne hin wollte, aber habe natürlich nie gedacht, ich war 26, als die mich dahin geschickt haben. Ja. Da denkt man natürlich nicht, dass das wirklich klappt, ja. Und dann kam da dieser Anruf und dann hat es geklappt.
Was ist
und das ist natürlich eine unglaubliche tolle Sache, in dem Alter dann so ein Studio leiten zu dürfen und so ein Land wirklich zu entdecken mit Schulfranzösisch, ja. Also das war schon im ersten halben Jahr jetzt nicht, also dass ich nicht verhungert bin, ist ein Wunder.
Was ist Ihnen denn als Kind, als Jugendlicher so aufgefallen in Frankreich? Was war so anders als bei uns?
Die Radiovariante oder die richtige. Ja, die Mädchen waren schon toll.
Also,
aber was mir aufgefallen, also bretonisches Meeresrauschen und wenn es dann so gegen die Felsen schlägt, ist schon ein bisschen anders als Brandenburger Seen, sage ich mal. Ja, das hatte schon ein anderes Fernweh, was das ja auch automatisch hervorruft. Und so Muscheln, marinierte Muscheln zu essen, war auch schon sehr besonders. Nein, aber einfach wirklich damals vielleicht schon. Also um das jetzt sehr retrospektiv zu betrachten, es war schon irgendwie diese Leichtigkeit, die man da spürte am Meer, aber es ist natürlich auch Urlaub, ne?
Also ja,
der
klar,
kann auch in Italien auf dem Lido sehr schön sein. Aber irgendwie gab es, also meine Mutter war eben auch Dolmetscherin und hatte eben auch immer diese Frankreich-Leidenschaft und irgendwie wurde die dann übertragen quasi.
Das heißt, die war Dolmetscherin in der DDR schon? Kommen Sie aus dem Ostteil der Stadt?
Nee, wir haben uns extra einen Trabi dann im Westen
gekauft. Ich wollte gerade sagen,
Auch im Ostteil, wir mussten ja wissen, wie der Feind spricht. Nein, Quatsch. Also die hat so Künstlerfestspiele organisiert und war eben am Anfang hatte sie Französisch studiert und hat dann auch ganz kurz als Dolmetscherin gearbeitet und hat dann aber so Künstler-Tourneen organisiert von Künstlern, die dann eben in der DDR spielen konnten, auswärtige Künstler, Mailänder Scala und so. Mhm. Und da musste sie eben viele, viele Sprachen sprechen und so hat sich dieses Sprachending auch einfach irgendwie an mich weitergegeben, obwohl ich jetzt gerade an Griechisch fulminant gescheitert bin.
Warum? Warum an Griechisch?
Weil es so anders ist. Weil es so anders ist als jede andere
Sprache. Und warum Griechisch?
Warum ich das lerne?
Ja.
Weil, also aus großem Interesse, also ich kann jetzt noch nicht verraten, dass es vielleicht noch eine Krimireihe geben wird, die auf einer wunderschönen, nicht ganz griechischen, aber doch so halbgriechischen Insel spielen wird und die im Januar bei diesem wunderbaren Hoffmann und Kampe Verlag rauskommen wird und deswegen ein bisschen Griechisch, habe da auch ein bisschen familiäre Vorbelastungen mit Griechenland und Zypern und so.
Wodurch? Durch wen?
Es ist eine sehr private Geschichte, die ich zu gegebener Zeit mal enthüllen werde in einem extra Buch dann. Und deswegen versuche ich gerade Griechisch zu lernen.
Sie sind nicht der Einzige, der mehrere Liebschaften am Laufen hat, keine Sorge.
Nein, das können Sie alles erzählen. Dann irgendwann. Deswegen Griechisch, schwierig.
Jetzt auch noch ein Griechenland-Roman, da fragt man sich, wann macht der Mann das eigentlich? Denn Sie haben ja auch noch einen regulären Job jetzt auch in Berlin dort als Berichterstatter. Abends, so der Klassiker abends, wenn eigentlich die Familie was von Ihnen haben möchte?
Nee, weil mir das immer zu wichtig war, dass ich das, dass ich diese Zeit mit der Familie wirklich genieße. Und das habe ich jetzt auch über Sie gelesen. Ne? Sie machen ja immer eine Woche arbeiten, eine Woche nicht arbeiten. Und ich versuche das eben so ähnlich zu machen, weil ich eben ja ein Kind haben wollte, um Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und ich finde schon, dass das, was die Bundesrepublik da jetzt gerade für Eltern und so macht, mit dieser Elternzeit und Elterngeld und Teilzeit in der Elternzeit und so und diese finanziellen Unterstützungen, das ist schon wirklich echt ein großer Segen. Und das gab es vor 20 Jahren einfach nicht. Und das ist einfach wirklich, und sieht man ja jetzt auch an den Geburtenraten, dass es auch wirklich einen Effekt hat. Und es wird uns schon einfacher gemacht. Nicht allen gleich und für Niedrigverdiener und für Alleinerziehende ist, glaube ich, immer noch sehr schwierig. Aber ich kann jetzt sagen, für mich ist es wirklich eine wunderbare Zeit, jetzt eben auch noch Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Mhm. Und das mit dem Schreiben, ich glaube, wenn man dann wirklich anfängt, immer abends und nachts zu schreiben, dann wird man irgendwann verrückt. Deswegen habe ich wirklich gesagt, ich muss es jetzt als Beruf begreifen, jetzt, wo ich so viel schreibe und setze mich wirklich morgens hin ins Café gerne, wenn ich in Berlin schreibe und nicht in Frankreich und schreibe dann wirklich 3-4 Stunden das, was ich schaffen will. Und dann ist fertig. So, und dann ist auch gut. Und dann hole ich den Kleinen aus der Kita.
Also derweil sitzen Sie im Berliner Café und träumen sich sozusagen in die alte, vorübergehende Heimat nach Frankreich. Ein Land, das Sie bereist haben, das Ihnen ja auch viele Vorlagen gegeben hat, ne, für Figuren, die man dann in einem Roman verarbeiten kann. Frankreich ist schon ein Land mit extrem vielen kuriosen Figuren. Ne? Was sind so aus Ihren Reisen als Korrespondent von damals, welche drei Figuren, sage ich mal in Anführungszeichen, sind Ihnen am lebhaftesten noch in Erinnerung?
Na, das ist eine tolle Frage. Ja, und das sage ich wirklich immer auf Lesungen, wenn mich die Leute fragen, wo kommt denn diese Inspiration her, dann sage ich genau das, es sind diese kuriosen Ereignisse und diese kuriosen Gestalten, die da sind und die einfach dieses Land so prägen. Und da sehen wir ja alle diesen Mann mit der Baskenmütze und der filterlosen Gitane, der auf dem Marktplatz sitzt, wo ja die ganzen Alten sitzen. Das ist ja auch so toll in Frankreich, dass einfach das Alter so respektiert wird, so geschätzt und so eingebunden in die Mitte der Gesellschaft. Die sitzen eben einfach zusammen da und reden und die Jungen spielen drumrum. Das finde ich ganz toll. Und in so einem Land möchte man einfach gerne alt werden. Also da gibt es einen, den Kommandanten eines Schiffes, Laurent Gazangel hieß der, und der bewacht die Austern. Das ist sehr witzig, die Austernzüchter beklauen sich so gegenseitig im Winter, wenn es irgendwie kurz vorm Weihnachtsgeschäft ist. Immer die, bei denen es nicht so geil lief dieses Jahr, beklauen dann die großen Platzhirsche. Also haben die Franzosen gesagt, Austern sind Kulturgut und Kulturgut muss geschützt werden. Und wir gründen jetzt eine Gendarmerieeinheit, die jede Nacht über den Bassin d'Arcachon fährt, auch im Aquitaine, und die Austern bewacht. Lebensmittel sind Kulturgut und das ist einfach wirklich was, ich glaube, das gibt's. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in Deutschland mit Hubschraubern die Biergerste bewachen, so ähnlich wäre das, ja, und das fand ich unglaublich faszinierend. Und dann gab es sehr witzige Gestalten, das war in Nizza, irgendwo so ein Dorf oberhalb von Nizza, die Championnat du Monde Boule Carré. Also ihr kennt ja Boule-Spiel, ne? Im Park machen wir ja auch, zieht sich ja so durch Deutschland mittlerweile auch. Da es aber in Cagnes-sur-Mer, so heißt dieses kleine Dorf, so bergig ist, also da geht es wirklich einfach steil den Berg hoch in diesen Dorfstraßen, wunderbarer Blick aufs Mittelmeer, haben die viereckige Kugeln erfunden, also Würfel quasi, und damit spielen die Boule, weil die Kugeln würden ja runterrollen bis ins Mittelmeer, also spielen die damit. Die werfen die also, ist natürlich reiner Zufall, das kann man nicht trainieren, weil diese eckigen Dinger ja natürlich nicht machen, was sie sollen.
Nein, natürlich.
Ja. Und deswegen, und die trinken wirklich von früh, also samstags und sonntags, die trinken von früh an Pastis und sind wirklich am Sonntag um 16 Uhr so hackedicht, die alten Männer, die dann da stehen, und das immer die Touristen gewinnen, am Ende gewinnen immer die Holländer, also fantastisch.
Super.
Ja, also das bleibt mir auch in strebender Erinnerung.
Es wird aber immer getrunken in Frankreich, ne? Aber gut. Aber mit Kultur halt. Genau wie die
Mit Kultur. Und das ist wiederum, ne? Ja. Auch die jungen Leute werden da rangeführt, sehr früh. Und dadurch verliert es halt auch diesen Reiz des Verbotenen. Ja, und es gibt kein Binge-Drinking.
Alkoholismus ist ja kein Problem, ne?
Dieses Komasaufen.
Bei den Schülern.
Naja, Alkoholismus vielleicht schon, aber so bei Kindern und Jugendlichen und so, dieses Komasaufen am Wochenende, das gibt es da nicht. Okay. Weil die alle da rangeführt wurden, dann wird gesagt, okay, so, aber nicht so viel, und dann funktioniert's.
Einige der kuriosen Figuren hier, die so ein bisschen Vorbild sind für die Geschichten dort in den Romanen von Alexander Oetker. Château Mort heißt der neueste mit Luc Verlin. Vielen Dank für heute. Viele Grüße nach Berlin. Alexander Oetker.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.